Vielen Dank dir. Ja, es gibt natürlich 1000 Möglichkeiten, umzugehen. Ich denke, das war jetzt einfach mal eben ein Beispiel. Ein Beispiel. Und an dem können wir vielleicht, und das war ja das Ziel von unserer Konferenz eigentlich, zu überlegen, ja, was machst du, wie machst du es und vielleicht auch ein bisschen dahinter noch, warum machst du denn, was du machst? Nicht? Und ich denke, das hat jetzt die Petra sehr schön erklärt. Wie sieht es denn bei euch aus? Wie macht ihr es denn? Ja, was hättet ihr gedacht und getan?
Ja, hallo, ich hatte letztens eine Anfrage von einer Klientin, auch mit Endometriose, und habe ich gedacht, so als Mann nimmt sie das an, habe ich mir gedacht, es gibt so viele Frauenärzte, die kennen auch nicht ja, die Probleme mit der Geburt und allem, das machst du jetzt mal, und bin auch so geguckt und bin auch so in diese eingestiegen, jetzt mal so annehmen, gucken, auch hat so einen guten Anteil im Körper, so diese Pendeltechnik, Hände fühlten sich sehr gut an, die Verbindung von diesem Wohlfühl, Hände von den Bauch zu kriegen und auch so in dieser Fischposition zu sitzen. Ich habe es nicht mit Bewegung gemacht, nur liegen lassen, auch dieses Beckenkippen, Beckenschaukel, und ja, sie war halt nur jetzt irgendwie für ein paar Tage da und hätte sie gerne begleitet mal beim Zeitraum. Habe ihr auch ans Herz gelegt, die Übungen zu machen. Für mich war nochmal eine Frage, ja, wie hat sich das entwickelt? Ist sie langsam von Schmerztabletten weggekommen? Hat sie das spüren können? Habe sie auch ermutigt, nochmal zu kommen, ne? Und würde auch nochmal gerne so gucken, wie kann man so weitergehen, dass man tatsächlich immer mehr selbstregulierend eingreifen kann oder greifen ist immer so ein achtes Wort, also ja, selbst regulieren kann. Und habt ihr auch so ein bisschen mental gearbeitet? Ich habe auch schon rausbekommen, die hatte Kloßgefühl, also die artikulieren können, runtergeschluckt in den Bauchraum, ne, festgehalten, das kam raus, dass da eigentlich so der Kern sitzt. Unterdrücken. Ja.
Also der Vorteil war dabei, dass es einfach so eine kontinuierliche Steigung, das heißt, ich konnte dann irgendwann mal mit ihr wirklich, wir haben dann zum Beispiel so Sitali, also als eine kühlende Atmung noch mal mit ihr geübt, und sie hat auch dann zwei Programme bekommen, also sie hat zum Beispiel während der Periode, habe ich mit ihrem Programm gemacht, und zwar aus diesem Grund. Also ich weiß, dass es immer, gibt es so zwei Lager, die einen sagen gar nicht üben und die anderen sagen üben, aber ich denke, da habe ich auch so mit ihr so eine kühlende, beruhigende, also einfach, dass sie was gemacht hat, weil ich wollte nicht, dass sie jetzt wieder so, und dann muss ich jetzt aufhören und was mache ich eigentlich dann, sondern dass es einfach bleibt und dass es eine kühle, beruhigende Übung, ganz ruhige Sequenzen, und vorher also auch so dieses Erwärmende, das konnte ich dann mit ihr schon so dann praktisch so am Anfang des Zyklus machen, also sie hat kontinuierlich, und sie hat, das Schöne ist bei ihr, sie ist ein sehr intelligenter Mensch und sie wollte einfach auch, und das ist für uns als Therapeuten ja toll, sie wollte sich selber wieder, also ich kann das, ne? Nicht jemand anders macht das, und das ist einfach eine wunderbare Basis. Also so hat sie kontinuierlich, ist sie doch esoterisch.
Ich hoffe nicht esoterisch, sondern spirituell.
Ja, Entschuldigung, genau. Nein, also das.
Hat sie Schmerzen reduzieren können?
Ja, ganz stark, weil sie das auch gemerkt hat. Also gekommen ist sie zu mir, weil sie, eine Freundin von mir ist bei ihrem normalen Yoga, bei mir im Yoga-Unterricht, und die Gynäkologin hat gesagt, das ist jetzt das Ende, höher darf sie nicht mehr dosieren, und dann müsste sie sich jetzt einfach mal überlegen, ihren Job aufzuhören und nicht hier ständig so rumzumachen. Und das war natürlich so für sie. Jetzt ist es, und das ist nicht der Einzelfall, ne? Wenn die Schulmedizin am Ende ist, ist es häufig so, ja, höher können wir nicht gehen, dann ist es halt so. Und im Grunde war es mit ihr einfach zu arbeiten, weil sie einfach ein Mensch war, der wollte. Und ich denke, was nur wichtig ist, was ich da immer wieder auch so lerne, wir müssen das einfach, diese Situationen annehmen. Also ich bin nicht spirituell und ich will das auch nicht hören und ich will, dass es einfach dann auch so ist am Anfang, dass es okay ist. Nicht, dass wir dann, ich habe ganz früher gedacht, also was will die dann hier? Also das denke ich jetzt nicht mehr, sondern ich denke, ja, das ist so. Ich war ja auch irgendwann mal so. Ich war ja nicht von vornherein so ein Yogi. Und dass sie dann so ganz langsam angefangen hat und ich denke, wir überzeugen mit dem, was wir tun, mit der Wirkung. Also und das war bei ihr überzeugend. Und dann müssen wir ihr nicht dieses Ganze drüber stülpen, dass wir sagen, das sind die Chakren und die funktionieren so. Und weil das ist für eine Wissenschaftlerin, ist das schwierig. Am Anfang. Später hat sie sich die Bilder mal angeguckt. Also das ist jetzt, wie gesagt, nur ein Beispiel.
Ich hätte auch noch eine Anregung. Ich fand es mit den Augensäckchen total schön, das auf die Hände zu legen. Und ich arbeite auch ganz viel in der Krebstherapie mit Augensäckchen und habe auch oft Frauen, also auch mit PMS, aber eben auch die Eierstockkrebs hatten, Gebärmutterkrebs, was auch immer. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ihnen unheimlich gut tut, sich so ein Augensäckchen auf den Bauch zu legen, weil das ist so ein bisschen, als würde die warme Hand der Mama so auf den Bauch kommen und viele haben das vielleicht in der Kindheit vermisst. Und da löst sich auch ganz oft ganz viel. Und ich habe eigentlich in jeder Stunde Augensäckchen auf der Heizung liegen, weil die überall hinkommen. Also ich bitte die dann auch, sie können sich das hinlegen, wo es ihnen gerade gut tut. So. Und meistens bei den Krebspatienten liegt es da, wo operiert wurde. So. Und das also nochmal so als kleine Anregung, weil ich fand es so schön mit den Augensäckchen auf den Händen.
Ich mache das mit dem Bauch. Ja. Also ich mache das sogar in einer völlig also in Kolleginnenkreisen, weil ich manchmal ein bisschen, ich habe im Nebenraum eine Mikrowelle. Das sage ich natürlich niemandem. Und da habe ich so kleine Säckchen und die kriegen die genau auf diesem, also so auf diesem Bauch. Und das ist dann wirklich so, das ist also die Kombination, weil das ist wirklich so dieses Gewogenwerden, ne? Also dieses Loslassen können. Sie hatte zum Beispiel auch immer so, wenn sie mit mir gesprochen hatte, so die Hände und man hat richtig gespürt, sie kann die Hände nicht richtig öffnen. Und dann kam ich irgendwann mal auf die Idee, das ist ja auch so dieses Festhalten. Und dann habe ich ihr wirklich so auch so Säckchen da drauf gelegt. Und das war, sie sagte dann hinterher, das war, ach, also sie musste das nicht mehr aufmachen, sondern es war jetzt die Situation. Und die Augen, dass sie es zumachen, also Bausinger, ich habe da keine Anteile, aber die sind sensationell toll. Also das ist einfach, und da kann man, mir hat eine Frau so Dinger drüber genäht und dann da kann man die dann waschen immer wieder oder so. Also das ist, und natürlich die Wärme, die finde ich unglaublich. Und natürlich ist es so, ich habe das mit der Heizung probiert, aber in der Mikrowelle werden sie warm. Also, ich weiß.
Ich glaube, das ist eher eine allgemeine Frage, weil ich gerade so bei dem Thema Menstruation und gut funktionieren bei mir aufleuchtet, es geht ja viel um Selbstoptimierung und Funktionieren in einem System, was eigentlich für das innere System krankhaft ist. Und inwieweit muss das thematisiert werden in so einer Therapie? Das ist, glaube ich, das ist eine große Frage, Grundsatzfrage, aber
doch, das ist die Balance.
Bei einer Beraterin, bei den Gedanken einer Frau, die total auf ihrem Karriereweg ist, so inwieweit spricht man dann über Intuition, Sinnhaftigkeit und so weiter?
Doch, das geht. Also das ist jetzt nämlich genau der Punkt, wo ich denke, wir dürfen das nicht ausschließen. Wir dürfen nicht hergehen und sagen, wenn jetzt tatsächlich solche junge Frauen, also in solchen Berufskreisen, ob es jetzt Beraterin ist oder was auch immer, zu uns kommen, dass wir sagen, das geht ja eh nicht. Wer so einen Job hat, wie will es? Es geht. Wenn wir diesen Frauen dieses Rüstzeug geben, dass das andere eben in diese Balance kommen will. Also ich habe ihr immer so ein Gebilde gemalt, dass sie da ist, wenn sie da bei McKinsey ist, ich konnte es mir richtig vorstellen, tough alles und dann dieses Absacken. Und das hat sie nicht mehr in den Griff bekommen. Und ich denke, also die Erfahrung habe ich bei ihr gemacht, sie kriegen das sehr wohl in den Griff, weil also sie hat das gespürt, dass sie dieser andere Anteil, der war weg. Aber den konnte sie wiederbekommen und den hat sie auch selber in der Hand. Und ich bin der Meinung, das ist jetzt, natürlich mag das ein männlicher Beruf sein. Was ist jetzt ein männlicher Beruf? Ärzte, was ist jetzt ein männlicher Beruf? Ich bin der Meinung, wir müssen, also niemals, wie diese Ärztin gesagt hat, dann müssen Sie diesen Job ausgeben, sondern ich bin der Meinung, es geht in diese Balance. Und wenn es diese Balance ist, dass sie dieses Gefühl dafür bekommt, schaffe ich es doch nicht, mich da so zu halten in diesem Bereich, um dann nach 4 Jahren zu sagen, ich habe es ausprobiert. Also das ist, ihr dieses Rüstzeug zu geben, mit diesen ganzen Methoden, die wir haben. Also sie macht jetzt regelmäßig Yoga, sie macht Meditation, sie hat eine Ayurveda-Kur gemacht. Also sie ist jetzt in diesem System drin, dass sie stärkt, ne? Dass diese andere Frau stärkt. Nicht diese andere Frau, es ist diese eine Frau.
Das verstehe ich und ich...
Darf ich vielleicht geschwind auch nochmal einen Aspekt zu sagen? Die Frage war ja, sollen wir das angehen überhaupt in der Therapie, diese Frage der Selbstoptimierung?
Genau, darum ging es mir eigentlich.
Also das denke ich, ich finde, also aus meiner Erfahrung ist es so, dass man wirklich am besten erstmal überhaupt anfängt, ne, mit dem Yoga, ja? Ja. Mit dem Spüren. Nicht? Jetzt hat ja die Peter uns eine Form von Asanas gezeigt, in der eben viel gespürt wird, viel reingespürt wird. Nicht? Und ich denke, das ist vielfach das Erste, was erstmal wichtig ist, überhaupt wieder anzukommen. Und dafür ist tatsächlich das ganze Konzept der Asanas wahnsinnig hilfreich, ne? Überhaupt erstmal wieder in den Körper zu kommen und ins Spüren kommen, ins Wahrnehmen zu kommen. Nicht? Und dann denke ich, so ähnlich wie die Petra das gemacht hat, ne? Erstmal das alles stehen lassen, zur Kenntnis nehmen, in den Hinterkopf setzen, ja? Und stückchenweise den Patienten selbst entdecken lassen. Ja? Na, da sind wir wieder nicht beim Überstülpen, sondern wieder bei dem. Na, vielleicht ein bisschen eben Fragestellungen in die Richtung öffnen, ne, und gemeinsam überlegen, aber das, ne, wenn wir diese Selbstoptimierung als Ursache wahrnehmen des Ganzen, ne, natürlich Selbstoptimierung aus unserer Sicht steigert Vata, ne, schulmedizinisch, ne, steigert Stress, ja, das ist eine Ursache. Ja, und natürlich wollen wir, wenn wir effizient behandeln wollen, müssen wir Ursachen behandeln, ja, aber eben langsam, ja, langsam, sacht,
ja.
Ahimsa, ja. Ja.
Ich glaube, es ist halt wichtig, dass, also mir wäre es wichtig, völlig, das zu thematisieren, ja. Weil Selbstoptimierung, ja, einfach Systeme reproduziert.
Und jetzt ist, genau, völlig, bin ich total bei dir. Die Frage ist bloß, wann komme ich damit und wie komme ich damit? Ne? Ja. Wenn jemand zum Yoga kommt, ist der ja schon bereit, ins Spüren zu kommen und einen neuen Weg zu gehen. Ne? Und dann, wenn ich den jetzt überhole in meinem Denken, dann nutzt es nichts. Ja, dementsprechend, ich fand jetzt auch dieses Konzept eben von gestern mit diesen vielen schon von vornherein auch verdeutlichten, ne, es kommt nicht nur die eine Behandlung und in der sind wir nicht fertig, sondern mal anzufangen, reinspüren, gucken, wie lässt sich das umsetzen und dann weiterkommen. Und natürlich haben wir viele Dinge gleich am Anfang, wo wir sagen, na klar, das ist jetzt das, da müssen wir hingehen. Ja, aber das nutzt dem anderen ja nichts. Denn es nutzt dem nur dann was, wenn er das umsetzen und erfahren kann. Nicht? Und gerade dafür ist der Yoga ja ein tolles Instrument. Ne? Also was ich auch interessant fand jetzt, ist, dass du die ganze Praxis im Liegen gemacht hast. Ich hätte mir durchaus auch vorstellen können, weiß ich was, eine Standhaltung, eine Kriegerhaltung vielleicht, ne, auch eben um diese nochmal zu verdeutlichen, wo stehe ich denn sozusagen, nicht? Das, ne, das wäre auch eine Idee, ne? Es gibt immer viele Ideen und viele Möglichkeiten, wie man noch hätte rangehen können. Ne? Auch, ne? Ist jetzt nicht eine Kritik, nee, oder sowas, nee, sondern einfach sind, ne, es gibt, was ich verdeutlichen möchte, es gibt viele Möglichkeiten, in das Spüren zu kommen und auch so eine Thematik wahrzunehmen. Gibt es noch eine andere Frage?
Ich wollte eine Anmerkung machen zu deinen Überlegungen. Wenn man jetzt oder du den Eindruck hast, da sind Teile nicht präsent, vielleicht abgespalten. Ich meine, wenn ich den Eindruck habe, dass die Frau im Rahmen der Selbstoptimierung sich übergeht und ihre Bedürfnisse nicht wahrnimmt und deswegen gewisse körperliche Symptome zeigt, mal als Beispiel, wenn ich das annehme und du sagst, ich würde das gerne ansprechen. Ich meine, wir gehen davon aus, wenn ein Mensch zu uns kommt, dann ist da ein weißes Blatt. Und insofern ist ja deine Bewertung, Klammer auf, die optimiert sich selbst, bla bla bla, kein weißes Blatt mehr. Und du hast das ja auch gemacht mit einem Chakra-Konzept. Du hast bestimmte körperliche Übungen angeboten und hast mit Affirmation gearbeitet und hast das Konzept, nach dem du arbeitest, komplett außen vor gelassen. Und Das kann man auch über Jahre hinweg beibehalten. Sehr erfolgreich, wenn man nicht mit Chakra arbeitet. Nein, ich wollte das nur sagen, weil ich finde zum Beispiel, wir können hier mit Esoterik arbeiten. Das wäre für mich ein extra Seminar, mal als Beispiel. Ja. Aber ich finde, also das ist eine Hilfestellung für einen selbst. Wenn ich jetzt sehe, der ist ja blind und er selber empfindet sich nicht so, dann ist es nicht an mir, ihm das zu sagen. Sondern ich würde auch vom Konzept ausgehen, sie hat irgendwie ein Gefühl, es fehlt ihr was, dubios, was auch immer. Und es gibt nicht nur bei McKinsey Frauen, die das nicht spüren, sondern auch Sozialarbeiterinnen in der ganzen Sozialarbeit. Also ja, das ist, also jetzt möchte ich nur mal sagen, der männliche Beruf, diese ganzen Fragen, das ist gar nicht der Punkt. Und deswegen finde ich, das hat sich ja auch entwickelt. Und sie konnte aufgrund ihrer eigenen Ertüchtigung, die stattgefunden hat, eine Integrationsarbeit leisten. Und dann muss man ja auch mal sehen, diese Fragen, die werden ja heutzutage allgemein diskutiert. Das sind ja die sogenannten Soft Skills. Das Problem haben ja nicht nur Frauen. Also deswegen kann ich da ganz entspannt sein.
Da stimme ich voll zu, tatsächlich. Und ich möchte es auch gar nicht bewerten, in dem Sinne, dass es nicht... gut ist, erfolgreich zu sein in der Sache oder männliche Qualitäten auszufeilen und die zu leben. Ich habe eine grundsätzliche, das fordert jetzt ein bisschen Mut, das auszusprechen, aber ich bin Kapitalismuskritikerin. Und ich finde, also das ist was einerseits was Persönliches und andererseits finde ich, dass es ein sozialer Auftrag ist, die Welt zu verändern und solche Wandlungsprozesse mit einzubeziehen in Persönlichkeitsentwicklungsprozesse. Also das ist eigentlich, glaube ich, der Punkt, wo es bei mir so ein bisschen hakt und wo ich merke, irgendwo ist es nicht ganz stimmig.
Ja, ich denke, das ist eine Frage tatsächlich, worin siehst du deinen Auftrag als Yogatherapeutin? Ja. Na, also siehst du das darin, dass du die Persönlichkeit in die Richtung entwickeln möchtest, in der du dich entwickelt hast? Ja, oder siehst du das, dass du demjenigen hilfst, sozusagen mit sich in Einklang zu kommen? Ja. Nicht? Und dafür, denke ich, kann man viele Impulse geben, aber eben tatsächlich ja, nicht deins demjenigen aufoktroyieren.
Ich glaube, Frage, das ist es meins oder ist es eine grundlegende Sache, die gerade wichtig ist, um in der Welt überhaupt als Mensch bestehen zu können. Und ich verstehe, ich weiß, es ist schwierig, da zu differenzieren, was ist persönlich, was ist gesellschaftlich, was das ist schwierig, ja. Und das habe ich auf jeden Fall am Schirm. Mhm.
Ich denke, ein Aspekt davon ist immer auch das Wie. Ne? Ich finde das, ne? Du hast ja einen guten Grund, so zu ticken, wie du tickst. Ja. Ne? Und der andere hat einen guten Grund zu ticken, wie er tickt. Ja. Und ich denke, dass es ja die Möglichkeit ist, in der Kommunikation von Menschen, dass man Angebote gibt, ja, Sehweisen ermöglicht. Ja. Ohne jetzt,
Also im Grunde ist diese Geschichte, das uns ja mit Sicherheit alle betrifft. Also ich hatte eine Zeit lang, wenn ich das Wort Burnout gehört hatte, dann habe ich immer gesagt, ich bin ausgebucht, weil ich gedacht habe, es darf ja echt nicht wahr sein bei diesem bisschen, also, und da wusste ich sofort, das sind meine Anteile. Und ich helfe aber jetzt dieser Person nicht, wenn ich da mit meinen Anteilen jetzt in diese Beratung reingehe. Und ich finde, das, was du gerade angesprochen hast, ist ein wunderbares Feld für uns. Immer wieder dieses Lernen, was mache ich da jetzt eigentlich? Und ich verstehe dich total. Aber die Geschichte ist die, wenn ich ihr das aufstülpe, bleibt sie in diesem Bereich drin, hilflos, also jetzt in Anführungszeichen. So habe ich doch die Möglichkeit, sie in diese anderen Bereiche reinzubekommen und dass sie vielleicht wirklich in 4-5 Jahren sagt, was war das eigentlich? Also ich war in meinem früheren Leben Produktmanager. Ich weiß, von was ich spreche. Und wenn man mir gesagt hat, dass ich Yoga machen soll, dann fand ich diese Leute einfach bequem und langweilig. Also deswegen, der Mensch entwickelt sich und ich denke, dieses, und das finde ich einfach für uns auch so, dieses Berührende, diese Menschen wirklich ganz so annehmen, wie sie sind, nicht wertend, also auch nicht den Menschen mit Burnout. Ich übe mich dabei.
Vielleicht nicht wertend, aber aufklärend, oder ist das schon zu viel?
Nein, das ist zu viel. Und zwar ist es deswegen zu viel, Weil ich muss es doch selber spüren. Was haben wir früher gesagt, wenn unsere Eltern gesagt haben, du machst es jetzt so und so, und ich immer gedacht habe, natürlich nicht. Aber dann habe ich was gemacht und dann habe ich es gespürt und dann habe ich 20 Jahre später habe ich gedacht, boah, das haben die gemeint. Und dann, aber dann hatte ich's. Und ich denke, genau das ist es doch, was, wenn wir ihr das jetzt so auf, ihr den Weg, sie an der Hand nehmen und mit ihr diesen Weg gehen. Und achtsam sein, was macht sie, wie entwickelt sie sich dabei, was passiert gerade bei ihr. Das sind dann auch diese häufigeren Settings, dass man einfach guckt, wie reagiert sie jetzt plötzlich, reagiert sie anders. Das ist es doch. Und dann bleibt sie dabei. Und dann immer wieder die kleinen Dinge ihr geben.
Mir fällt gerade ein Patient ein, der mal zu mir gekommen ist, der vielleicht diese Frage nochmal auch ein bisschen beleuchtet. Das war ein Mann, der sich mir vorstellte, dass er arbeitsloser Ayurveda-Therapeut sei. Ja. Und dann habe ich mich gewundert, wie wird man denn arbeitsloser Ayurveda-Therapeut? Und dann sagt er, naja, die Sache war die, ich habe von Hause aus, von meiner Generationsfolge her, bin ich eigentlich Winzer. Ja, und meine Familie hat seit Generationen eben so einen Weinberg, ne, und hat ein schönes Gut gehabt und sowas nicht, aber dann habe ich angefangen, mich für andere Dinge auch zu interessieren und zu öffnen, nicht? Und dann habe ich den Ayurveda gelernt und habe ich gelernt, Wein ist was ganz Schlechtes. Der macht ja dumpf und der macht ja dies und jenes. Und daraufhin habe ich sofort mein Weingut verkauft. Ja, und jetzt suche ich ein bisschen, wem ich denn jetzt mit meiner Ayurveda-Therapie helfen kann. Da würde ich denken, ist die Reihenfolge einfach ein bisschen falsch gewesen. Vielleicht, ja. Bitte? Nee, aber ich meine tatsächlich, das Problem ist tatsächlich, wenn jemand, der in einem ganz anderen Konzept unterwegs ist und vielleicht schon seit Generationen, wenn der dann auf einmal sagt, oh Gott, und jetzt ist das ja alles falsch, was ich da mache und alles von sich schmeißt. Ja. Dementsprechend, ich bin ganz bei dem, was die Petra sagt, ne, Dinge sich entwickeln lassen, den Menschen sich neu spüren lassen, zu seinen Lösungen führen, zu dessen Lösungen helfen. Ja. Nicht unsere Lösungen dem. Ja. Und wenn die Frage kommt, ja, wie siehst denn du das, dann kann man das ja sagen. Ja, also für mich persönlich, ja. Ja, aber eben, ich würde das nicht als Teil der Therapie machen. Ja. Aber jetzt kommt nochmal eine ganz andere
Frage.
Ja,
das ist ja auch gut. Auch nochmal auf die Zeit kurz hinweisen. Ich denke, wir kommen auch in ein Thema, was wir vielleicht gleich noch besprechen, in der Ethik. Ja. Wo sind wir in dieser Position als Therapeut auch? Man muss sich ja auch selbst immer mal wieder ein bisschen orten. Was kann ich? Wo sind meine Fähigkeiten? Ich bin nicht Gott oder so. Ich kann immer nur ein leichtes Licht auf den Weg geben. Wenn ich das schaffe, ist schon mal prima, denke ich.
Ich wollte eigentlich nur noch mal kurz reagieren auf die Sache mit dem Pranayama im Stau. Ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir Bedingungen schaffen, wie die kleinen Dinge, die Menschen annehmen können, in den Alltag sickern. Ich finde Pranayama im Stau genial. Und das ist nicht, dass wir uns dann wünschen, sie soll es doch auf der Yogamatte machen. Das Pranayama im Stau ist der erste Weg zu dem mich spüren, während ich meinen Job mache, Atemübungen machen, während ich in einer Vorstandssitzung sitze und mir denke, meine Güte, das ist doch jetzt wieder ein Quatsch und was wollen die denn da? Und dann tatsächlich lernen, den eigenen Weg finden und nicht den Weg von der Yoga-Therapeutin. Ja,
warte nochmal. Danke.
Ja, ich wollte eben noch vorher zurückkehren auf diese Übungen dort. Wollte ich nochmal ansetzen sozusagen. Und zwar, ich arbeite mit süchtigen Menschen und mit Frauen zum Beispiel auch. Und die kommen in dieser Zeit, also mit Drogenabhängigen und in der Zeit des Entzuges, viele erstmals seit Jahren wieder, bekommen die wieder die Periode. Und ja, das sind sehr viele ähnliche Übungen, mache ich da mit den Patienten. Und die kommen auch das erste Mal viele so in dieses Gefühl, dass sie selbst die Dinge in der Hand haben, dass sie selber was tun können und nicht nur sich irgendwas wieder einwerfen müssen, sozusagen, sich mehr noch betäuben müssen. Genau. Das eine und das andere ist in der Psychiatrie, Geldmittel sind immer sehr gering, Augensäckchen wären super, gibt es aber nicht, auch keine Decken wegen Hygienevorschriften, da muss ich dann mit Handtüchern arbeiten sozusagen. Und Thermophor haben wir zur Verfügung. Ich verwende Thermophor mit den genau, Patientinnen. Das sind Wärmeflaschen.
Auch, aber das ist auch, Wärmeflaschen. Auch eine gute Anregung. Genau. Ja.
Da gibt man Wasser rein, genau. Mal schauen, wie viel. Und, aber es ist schwer und warm. Manche geben es unter dem Rücken, manche am Bauch. Genau.
Ich wollte nur noch mal auf dein Thema da kommen. Dort fängt der Missbrauch an. Dort fängt der Missbrauch an. Das ist übergriffig, ne? Und das ist, da ist diese Grenze mit der Ethik, wo wir nicht das Recht sehen, dass wir jemand anders irgendeine, selbst mit diesem Wein trinken ist falsch oder so, hast du ja auch, ne, damit geklärt, da fängt der Missbrauch an.
Ja, das ist wirklich ja eine sehr gute Überleitung im Grunde tatsächlich zur nächsten Sequenz, ne, in der wir uns dann nochmal tatsächlich um die Fragen der Ethik in der Yogatherapie kümmern. Ich würde denken, das nehmen wir als Schlusswort, oder? Ja, ja. Und wir danken ganz herzlich dafür, dass ihr so wach und intensiv mitgemacht habt. Und das ist ganz schön, das hatten wir uns so erhofft und gewünscht. Ja. Ich wünsche jetzt erstmal eine ganz schöne Pause. Und dann sehen wir wirklich anhand der Diskussion jetzt eben, was das nächste Thema für ein heißes ist. Ja.